Diese Predigt ist eine weitere Predigt in der Predigtreihe Schwacher Glaube gegen starker Glaube, also alles, was den Glauben betrifft. Der Mottovers ist aus Lukas 17, Vers 5. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben. Und darum soll es gehen, dass unser Glaube gestärkt wird. Das ist der Wunsch der Jünger. Und das ist auch immer wieder unser Wunsch oder sollte unser Wunsch sein. Und diese Predigt und auch weitere Predigten über den Glauben sollen genau dahin zielen. Stärke uns den Glauben. Dahinter steckt natürlich die Frage, wie ist mein Glaube, mein ganz persönlicher Glaube? Ist er schwach? Ist er stark? Ist er angefochten? Ist er solide? Ist er wackelig? Ist er unumstößlich? Oder sehr situationsabhängig, mal so, mal so? Wie ist mein Glaube und wie sollte er sein? Heute schauen wir uns einen Mann an, der von Jesus einen sehr starken Glauben attestiert bekommt. Jesus sagt über ihn: Solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und das ist doch mal eine echt starke Aussage, also jemand mit einem besonderen Glauben. Dieser Mann ist der Hauptmann von Kapernaum und ich will ihn mal einfach nennen H von K, Hauptmann von Kapernaum. Und ich lese über diesen H von K aus Lukas 7, die Verse 1 bis 10. Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapernaum. Der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seinen Diener das Leben zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihnen zu kommen. Er ist es wert, sagten sie, dass du ihm diese Bitte erfüllst. Er liebt unser Volk und hat sogar die Synagoge für uns gebaut. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten: Herr, bemühe dich nicht. Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er's. Jesus staunte über diesen Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte: Ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Jünger, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Ich musste im Vers 8 an einen Witz denken. Da heißt es ja: Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Bei mir ist es ähnlich. Mein Hund, ich habe keinen Hund, aber hätte ich einen Hund, mein Hund gehorcht mir immer aufs Wort, macht immer genau, was ich ihm sage. Wenn ich ihm sage, komm her oder nicht, dann kommt er her oder nicht. Ich möchte in dieser Predigt 7 Merkmale dieses außergewöhnlichen Glaubens nennen, die dieser H von K hatte. Vielleicht bleibt ihr an einem dieser Merkmale hängen und nehmt das für euren Glauben mit. Das wäre schon richtig gut. Könnt natürlich auch über alle 7 Merkmale nachdenken, aber wenn eins hängen bleibt, wäre das auch schon super. Das erste Merkmal dieses Glaubens ist: Sein Glauben bezog sich auf Jesus. In Vers 3 unseres Abschnittes heißt es: Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Also hier steht, als er von Jesus hörte. Damit geht es los. Und das wird hier so ein bisschen lapidar gesagt, aber das ist doch sehr, sehr alles entscheidend. Vers 7 macht deutlich, dass er Jesus tatsächlich alles zutraut, dass er ein ganz tiefes, inniges Vertrauen in Jesus hat. Da steht nämlich, wenn du, Jesus, nur ein Wort sprichst, dann wird mein Diener gesund. Also hier wird deutlich, sein Glauben bezog sich zuallererst, zuallerletzt und vor allen Dingen auf Jesus. Jesus und nur Jesus. Sein Glaube bezog sich nicht auf ein gutes Gefühl oder es war kein Glaube an ein gutes System, was man umsetzen kann. Und wenn man das dann Step by Step weiterführt, dann wird das zum Erfolg führen. Es war auch nicht der Glaube an eine Gemeinde, was ja auch manche verwechseln, glaube ich, dass sie ihre Gemeinde so toll finden und daran glauben, dass diese Gemeinde wächst und dann ist es eher an so ein Gebilde zu glauben als an Jesus. Es ist auch nicht der Glaube an ein Prinzip, sondern es ist der Glaube an Jesus selbst, an Jesus allein. Und da fällt mir dieser Vers ein, wo die Jünger mit Jesus auf dem Berg, auf dem sogenannten Berg der Verklärung waren und dann erscheinen ihnen dort Elia und Mose und sie wollen dort Hütten bauen und Jesus wird verklärt und dann heißt es, waren Elia und Mose nicht mehr da und dann steht da dieser Satz, und sie sahen niemand als Jesus allein. Und darum geht es, seinen ganzen Glauben auf Jesus Christus zu konzentrieren. Das zweite Merkmal des Glaubens des H. von Kahrs ist, er bittet nicht für sich selbst, sondern für jemand, der ihm anvertraut war. Auch das steht nochmal in Vers 3, ich lese es nochmal. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten zu kommen, jetzt kommt's, und seinen Diener das Leben zu retten. Also es geht ihm um seinen Diener. Und das ist auch ein Merkmal, was sehr wichtig ist für einen besonderen Glauben. Ich glaube, das Merkmal des Glaubens von vielen Christen ist eher, dass dieser Glaube sich auf sie selbst bezieht. Und dann ist es zutiefst und im Grunde genommen ein egoistischer Glaube, ein Glaube geprägt von Egoismus. Aber im christlichen Glauben geht es immer darum, dass wir uns um andere drehen. Der Glaube ist nie Selbstzweck, ist nie nur für mich da. Und in Vers 2 steht auch, ich lese nochmal den Vers 2, der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Also hier steht, dass er diesen Diener auch wertschätzt. Also er wertschätzt den anderen, er misst dem einen Wert bei und er möchte den anderen hochhalten, er möchte ihn über sich selbst stellen. Er schätzt ihn so sehr, dass er sich für den anderen einsetzt, für diesen Diener einsetzt. Und das müsste er nicht. Als Hauptmann müsste er sowas nicht tun, aber er macht es. Das ganze Leben, das Gott dir immer wieder schenkt oder das er dir einmal geschenkt hat und immer wieder erneuert und sich daran erinnern will, immer wieder neu, ist nicht dazu da, dass du dich selbst verwirklichst, sondern dass du Gott liebst und deinen Nächsten wie dich selbst. Ganz erstaunlich ist, der Hauptmann ist es wert, dass du ihm hilfst, sagt er. Und es geht ja hier eigentlich um den Diener. Also, hier sagen, diesem Abschnitt, sagen andere über den Hauptmann, dass er, weil er so glaubt, dass er es wert ist, dass Jesus dem Diener hilft. Also hier geht es eigentlich gar nicht um den Diener, sondern es geht darum, dass der Hauptmann hier im Blick ist und dass Jesus helfen soll, weil er diesen Hauptmann sieht oder weil er über diesen Hauptmann hört, wie der so glaubt. Aber eigentlich geht es ja um den Diener. Und das ist, finde ich, sehr besonders, wie stark der Hauptmann wirklich andere im Blick hat und er durch sich und durch seine Person und durch auch seine Rolle dem anderen helfen möchte. Und da sind wir auch wieder bei diesem Punkt, der auch bei der Predigt vom letzten Sonntag deutlich wurde. Da ging es ja um den Gelähmten, der Freunde hatte, die sich für ihn eingesetzt hat. Und dann sagte Jesus zu diesen Freunden, als Jesus ihren Glauben sah, da hat er dann gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Also hier geht es quasi um so eine Art stellvertretenden Glauben. Und der Hauptmann macht hier auch genau das. Er glaubt für den Diener. Er glaubt für jemand anderes. Also ein starkes Merkmal des Glaubens dieses H von Ks. Ein weiteres Merkmal, drittens, der H von K hat einen guten Ruf. So ein Ruf, so ein Image ist ja immer auch was Ambivalentes. Sollen wir darauf ausgerichtet sein, bei allen möglichen Leuten einen guten Ruf zu haben? Sicherlich nicht. Das ist nicht Sinn und Zweck unseres Glaubens und unseres Lebens, einfach überall ein gutes Image zu haben und dann eben einfach nur immer danach zu schielen, wo kriege ich Anerkennung oder nicht. Aber so ein guter Ruf, deswegen ambivalent, hat natürlich auch eine Aussage in sich und ist natürlich auch wichtig. Hier ist es ja so, der Hauptmann hat das Image, dass er liebevoll ist. Und das sollten wir Menschen, wir Christen haben. Dass er menschenfreundlich ist. Wir Christen sollten ein menschenfreundliches Image haben, einen Ruf haben. Dass er barmherzig ist, dass er korrekt ist, dass er tut, was er sagt. Das alles sagen die Menschen von ihm und das ist gut so. Und noch ein Hinweis auf diesen guten Ruf ist auch, dass der Hauptmann in Vers 6 Freunde schickt zu Jesus. Und jemand, der Freunde hat, das ist ein starkes Indiz dafür, dass der auch einen guten Ruf hat. Menschen, die keine Freunde haben, haben auch in der Regel keinen guten Ruf. Das vierte Merkmal des H von K oder beziehungsweise des Glaubens des H von K ist, er liebt das Volk Gottes. Das steht in Vers 5, sagen die Juden, die geschickt werden, diese Oberen der Synagoge sagen das über ihn. Er liebt das Volk Gottes. Vordergründig und wortwörtlich könnte man hier denken, es kommt darauf an, das Volk Israel zu lieben. Dass das der Punkt ist für einen besonderen Glauben. Und er hat ja für die Juden auch eine Synagoge gebaut, also dass man eben auch für das Volk Israel spendet, vielleicht auch was baut, das Volk Israel unterstützt. Also ein bisschen weiter gedacht ist das oder könnte das ein Plädoyer sein gegen Antisemitismus. Und das ist ja auf jeden Fall auch richtig und gut und sollte unbedingt auch unser Anliegen sein, dass wir eben gegen Antisemitismus sind. Und das will ich hier auch ganz deutlich betonen. Also wir Christen sollten gegen jegliche Form von Antisemitismus sein. Aber ich will euch mal aufzeigen, was hier mit einem Übertragen auf heute gemeint ist. Also was dieser Vers, er liebt das Volk Gottes, diese Aussage bedeutet für uns heute. Die Bibel muss man nämlich immer auch auslegen. Und ich will euch am Beispiel dieses Verses mal zeigen, wie ich die Bibel auslege. Also was meine, das ist das Fachwort für Bibelauslegung, was meine Hermeneutik an dieser Stelle ist. Man muss bei der Bibelauslegung immer zuerst mal fragen, was ist die Botschaft in dieser Geschichte, die hier vorliegt. Und tatsächlich ist hier jemand, der das Volk Gottes lieb hat. Er ist Fremdling, also er kommt von außen dort rein, er ist kein Jude, er ist kein Einwohner dieses Landes und Er hat in diesem fremden Land in Israel eine Beziehung zu Gott aufgebaut. Und er schätzt natürlich nun die, die für ihn so ein Wegweiser zu Gott waren. Er ist ihnen sehr dankbar dafür. Und das zeichnet sich eben dadurch aus, dass er eben auch für sie eine Synagoge baut und von ihnen geschätzt wird, weil er sie schätzt. Die zweite Frage bei einer Bibelauslegung ist, was ist dann die Botschaft für den Ersthörer bzw. für den Erstleser, also für die Leute, an die dieses Evangelium des Lukas zuallererst gerichtet war. Und das kann sich natürlich unterscheiden von dem, was in der Geschichte gesagt wird. Also die Botschaft für die Leute, die direkt in der Geschichte als Akteure fungieren, kann eine andere sein oder muss übersetzt werden und kann eine andere sein als für die, die diese Geschichte hören, denen diese Geschichte erzählt wird oder die sie lesen im Lukas-Evangelium. Lukas schreibt an einen Theophilus, den kennen wir nicht. Ein Theophilus ist übersetzt vom Begriff her, bedeutet Gottesfreund. Wahrscheinlich war es ein Heidenchrist, der dem Volk Gottes nahe stand, so wie auch ja der Hauptmann ein heidnischer Gläubiger war, der nicht zum Volk Gottes gehörte, aber dem Volk Gottes eben nahe stand. Das war wahrscheinlich der Adressat, an den das Lukas-Evangelium geschrieben wird. Und seine Botschaft, also Lukas' Botschaft an diesen Theophilus ist, dadurch, dass er das so schreibt, sei ähnlich wie der Hauptmann. Auf diesen Satz bezogen heißt das, er liebt das Volk Gottes, Jesus ist ein Jude und er hat unter den Juden gewirkt. Und wenn ich den ganzen Jesus liebe, und das ist die Absicht vom Lukas, die er auch dem Theophilus mitteilt, dann musst du eben auch seine Herkunft lieben, Jesu Herkunft, und auch seine Leute lieben, aus denen er herkommt. Also, hier geht es um eine heilsgeschichtliche Einordnung. Das Heil kommt von den Juden und Jesus kommt von den Juden, heißt, liebe auch sein Volk. Gebe dich ganz in diesen Glauben hinein, der mit allen seinen Facetten eben auch sein Volk beinhaltet. Wenn wir nun den dritten Schritt gehen, den man bei einer Auslegung gehen sollte, dann stellt man die Frage, wie kann man diese Botschaft nun auf uns übertragen? Was bedeutet das, was damals gemeint ist, übertragen auf uns? Und dann kommen wir dahin, dass gemeint ist, dieser Hauptmann liebt Gottes Reich. Dieser Hauptmann liebt seine Leute und wir sollten auch Gottes Reich lieben. Wir sollten auch seine Leute lieben. Wir sollten uns dem Bau des Reiches Gottes verschreiben. Das tut auch dieser Hauptmann. Und letztlich steht hier dadurch, er liebt Gott. Wir sollten Gott lieben, weil Jesus ist Teil des jüdischen Volkes und er möchte die Nähe zu Jesus, die Liebe zu Jesus ausdrücken, den Glauben an Jesus ausdrücken. Und deswegen steht hier letztlich, er liebt Gott. Ich möchte lesen Johannes 4, Vers 22 und 23. Da geht es um eine andere Geschichte. Seht gleich, um was es geht. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir Juden jedoch wissen, was wir anbeten. Denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Hier redet Jesus mit einer samaritanischen Frau und sagt ihr, die Rettung der Welt kommt von den Juden, das Heil kommt von den Juden und ich bin das Heil, sagt er indirekt, und ich komme von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, und das sind die wahren Anbeter, so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Also hier geschieht auch dieser Übertrag von den Juden zum Volk Gottes generell, zu seinen Leuten generell, nämlich zu Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Also, übertragen auf uns heute, heißt dieser Satz oder dieses Merkmal des Glaubens vom H von K: Liebe Gott und was zu ihm gehört, liebe sein Reich. Und das ist nämlich die Aussage für uns heute. Das ist die Übertragung auf uns. Zuallererst und zuallerletzt liebe Gott und sein Reich. Das fünfte Merkmal des H von Ks ist, er ist demütig. Das wird auch sehr deutlich im Vers 8. Ich lese nochmal. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu ihnen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte, und er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Also hier ist jemand, der deutlich macht, dass Jesus über allem steht. In Vers 7 steht, ich halte mich nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin es nicht wert. Ich halte mich nicht für würdig. Also hier ist jemand, der deutlich macht, ich möchte mehr dich in den Vordergrund stellen, Jesus, und ich möchte weniger mich in den Vordergrund stellen. Mehr du, weniger ich, mehr Jesus, weniger mein Ego. Mehr er, weniger ich. Also diese Demut bedeutet, dass der H von K ein gutes, ich will es mal so nennen, ein gutes Erich-Verhältnis hat. Er und ich steht in einem guten Verhältnis, ein gutes Erich-Verhältnis. Und zwar in dem Verhältnis, dass Jesus alles ist und ich nichts bin. Dass er der ist, der geehrt wird und ich mich dahinter zurücknehme. Also ein demütiges Herangehen an den Glauben, beziehungsweise ein demütiger Glauben, den dieser H von K hat. Sechstens, dieser H von K hält sich an die Konventionen. Er liebt das, was die Regeln sind. Und er lebt damit quasi, ich will es mal so nennen, eine Inkulturation des Evangeliums. Er begibt sich in die Kultur der Bevölkerung, die um ihn herum ist. Er passt sich dieser Kultur an. Er wird, man könnte es so nennen, mit Paulus Worten, er wird den Juden ein Jude. Das sieht man daran, er schickt die Synagogenältesten, er geht nicht selbst, sondern schickt andere, die wirklich auch schicklich geschickt werden können, also die, wo Jesus nicht in irgendeine peinliche Situation hineingeführt wird, wenn da ein Heiden Christ auf ihn zukommt. Und dann baut er eine Synagoge. Auch das ist ein deutliches Zeichen, dass er den Juden ein Jude wird. Übrigens hat Jesus in dieser Synagoge, die dieser Hauptmann gebaut hat, bereits gepredigt. Das steht in Markus 1, Vers 21. Und er bewahrt auch Jesus davor, dann als er auf dem Weg ist zum Haus des H von Kars, er bewahrt ihn davor, in sein Haus einzutreten. Und auch das ist für einen Juden gar nicht so einfach und verstößt gegen die Konvention, wenn er in das Haus eines Ungläubigen geht. Auch wenn es ein gläubiger Ungläubiger ist. Das ist einfach ein No-Go. Das hat ein Jude so nicht gemacht. Und davor bewahrt der H von K Jesus. Also er hält sich an die Konvention. Mein siebter und letzter Punkt, das siebte und letzte Merkmal des H von K, beziehungsweise des Glaubens des H von K, ist, seine Bitte wird erhört. Also sein Glaube wird erhört. In Vers 10 steht, als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Hier wird ziemlich einfach, fast so ein bisschen nebenbei erklärt, dass diese Bitte erhört wird. Sein Glaube, der Glaube dieses H von Ks ist kraftvoll. Sein Vertrauen wird nicht enttäuscht. Aber es kommt nicht in erster Linie, auch bei uns, darauf an, dass all unsere Bitten erhört werden. Das könnte man ja denken, dass nur dann ein besonderer Glaube vorherrscht, dass es nur dann sich um einen besonders guten Glauben handelt, wenn dann auch dieser Glaube erfüllt wird, wenn dann auch eben die Bitte erhört wird. Aber ich glaube, dass das gar nicht entscheidend ist, sondern dass viel entscheidender ist, wie das Verhältnis zu Jesus ist. Dass es viel entscheidender ist, an wen richte ich die Bitte, wie richte ich die Bitte an Jesus, und dadurch drückt sich das gute Verhältnis des H von Ks zu Jesus aus. Dass wir nämlich Jesus alles anvertrauen, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm alles zutrauen, ob es dann eintritt oder nicht. Und das Verhältnis kann gut sein, gerade auch, wenn eben nicht jede Bitte erhört wird. Und deswegen sollten wir immer mutig beten, auch für und mit anderen beten. Und das spricht nämlich für ein gutes Verhältnis und das hat Ausstrahlung. Also nicht immer nur zu fragen, ja, kann diese Bitte dann überhaupt erfüllt werden? Was ist, wenn sie nicht erfüllt werden? Ich glaube, dass das Kraftvollste in diesem Zusammenhang ist, dass wir überhaupt Jesus bitten, dass wir damit unser Verhältnis, unser Vertrauensverhältnis zu ihm ganz deutlich ausdrücken, auch anderen gegenüber, und damit viel, viel mehr bewirken als die bloße Gebetserhörung, als die bloße Erfüllung der Bitte. Aber wir werden natürlich dann auch erleben, wenn wir das immer wieder tun, dass wir auch immer öfter Gebetserhörung erleben werden. Also es geht darum, mutig zu beten, mutig zu glauben, mutig zu vertrauen. Und das ist mein Schlusssatz, das auch gerade jetzt in dieser Pandemie, gerade jetzt in dieser Pandemiephase, wo das alles gar nicht so einfach ist mit dem Glauben, dort mutig beten, mutig glauben, mutig vertrauen. Amen.